Es heißt, tief im Winter, wenn die Nächte am längsten sind und selbst die Straßenlaternen ein bisschen müder wirken als sonst, erwachen zwei besondere Kreaturen. Man findet sie nicht in Bestiarien, nicht in alten Kirchenbüchern und auch nicht in diesen pseudowissenschaftlichen Foren, in denen alles entweder eine Echse oder ein Geist ist. Nein, diese Wesen sind spezieller.
Sie leben das ganze Jahr über verborgen. Manche behaupten, sie schlafen in mit Kabeln ausgepolsterten Höhlen. Andere sagen, sie ziehen sich in ein eigenes Reich zurück. Eine Art Parallelwelt aus Mikrofonständern, Neonlicht und zu vielen geöffneten Browser-Tabs. Was wir aber wissen, ist dies. Wenn es draußen nach kaltem Metall riecht, irgendwo das erste Plätzchenblech im Ofen knackt und der Dezember sich anfühlt, als würde jemand eine Decke über die Welt legen, dann kommen sie zurück.
Zwei Podcaster. Seltsam. Scheu. Lockt man sie mit Lebkuchen, tauchen sie schneller auf, als jede Wildkamera scharf stellen kann. Und wenn sie sprechen, sammeln sich Geschichten um sie wie Schneeflocken an Fensterscheiben. Leise, warm, ein bisschen schief, aber voller Leben.
Einige sagen, sie hätten die Stimmen dieser Wesen schon mal gehört. Spätabends, wenn der Wind an den Häusern rüttelt. Andere schwören, sie hätten im Nebel zwei Silhouetten gesehen, die aussahen wie Menschen, sich aber bewegten wie Legenden, die eigentlich Pause haben wollten. Und doch stehen sie heute wieder hier.
Zwei winterliche Erscheinungen, die mehr Geschichten im Gepäck haben, als der Dezember eigentlich tragen kann. Geschichten vom See, vom All, von verlorenen Briefkästen und unerklärlichem Licht.
Also, lehnt euch zurück, macht's euch warm und lauscht den Stimmen, die nur im tiefsten Winter erwachen. Denn heute Nacht sind die Podcaster wieder aus ihren Höhlen gekrochen und sie bringen Geschichten. Willkommen bei Radio Obscura.
Radio Obscura. Mystery Christmas.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Weihnachtliche, das Festliche und den unheimlichen Lebkuchen.
Wir verteilen Geschenke, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um unterm Baum zu enden.
Vom Nordpol bis zur Modelleisenbahn, vom Pulli bis zur Socke. Wir fragen, was Freude macht und was bleibt. Mein Name ist Svea.
Ich bin Tim.
Und das hier ist das Radio Obscura Weihnachtsspecial 2025.
Ja, wir haben Weihnachten, wie es ja schon durchklang, und wir haben ganz viele Geschichten im Gepäck. 4 Stück an der Zahl, 2 sind fiktiv, 2 sind real, aber sie alle spielen an Weihnachten oder um die Weihnachtszeit. Und wir wollen euch einfach ein schönes Weihnachten bescheren, quasi eine Nacht vorm Kamin. Wir haben auch hier sehr schön dekoriert mit Schwedenlichtern und einem Weihnachtsbaum und Spekulatius. Also macht's euch gemütlich und ja, genießt unsere kleine weihnachtliche Märchenstunde.
Es beginnt immer mit einem Geräusch, sagen die Menschen im Dorf. Ein kaum hörbares Knistern, als würde jemand ganz weit entfernt ein Streichholz entzünden, um Wärme in eine Nacht zu bringen, die zu kalt geworden ist. Manche hören es früher, manche später. Aber alle wissen, wenn dieses Knistern auftaucht, ist die Laterne zurück. Der See liegt am Rand des Waldes. Nicht groß, aber tief genug, dass er im Sommer fast schwarz wirkt und im Winter wie eine Glasscherbe, die jemand behutsam in Watte gebettet hat. Die Einheimischen sprechen von ihm, als wäre er ein Wesen, das man nicht stören, sondern respektieren muss. Und einmal im Jahr, in der Nacht vor Weihnachten, passiert etwas, das selbst die Skeptischen für einen Moment schweigen lässt. Mitten über dem Eis erscheint ein Licht. Keine elektrische Lampe, keine Stirnleuchte der Touristen. Es ist eine Laterne, altmodisch, mit Metallrahmen und ihr warmer, goldener Schimmer legt sich über den Schnee wie ein sanftes Versprechen. Wie sie dorthin kommt, weiß niemand. Es gibt keinen einzigen Hinweis. Keine Fußspur führt über das Eis, nicht die kleinste Linie eines Schlittens, nicht einmal eine Tiereinbuchtung im Schnee. Es ist, als würde der See selbst das Licht hervorbringen. Oder als würde jemand es dort abstellen, den man nie sieht und dessen Schritte niemals Spuren hinterlassen. Die Frau, die neu ins Dorf gezogen war, hatte schon von den Laternen gehört, bevor sie überhaupt ihre ersten Kisten ausgepackt hatte. Sie kannte die Wege, wusste, wo man Brot kaufte und wann der Bus fuhr, aber manches brauchte länger. Der Winter im Dorf klang anders, leiser, aufmerksamer. Aus den Schornsteinen stieg Rauch auf, der sich im klaren Himmel wie handgeschriebene Zeichen verlor. Es war ein Ort, an dem Dinge möglich schienen, die man anderswo verlernt hatte. Sie war nicht abergläubisch, aber empfänglich für Geschichten. Vor allem im Winter, wenn die Welt langsamer wird und die Luft so kalt ist, dass Gedanken klarer wirken. Und sie mochte Stille. Diese Art Stille, die etwas einlädt, statt etwas zu verdecken. In der Nacht, von der alle sprachen, machte sie sich auf den Weg. Der Schnee knirschte unter ihren Schuhen. Ihre Atemwolken stiegen vor ihr auf, rund und weich, als würden kleine Geister neugierig die Richtung prüfen wollen. Als sie die Lichtung erreichte, blieb sie stehen. Da war es, mitten auf dem Eis. Die Laterne brannte ruhig, ohne jedes Flackern. Es war ein warmes Licht, ein Licht, das an Kerzenschein erinnerte, aber auch an etwas anderes. An Kindheit, an Vertrauen, an Momente, in denen man geglaubt hatte, dass die Welt mehr ist als das, was man greifen kann. Die Frau setzte sich in das knisternde Schneekraut am Ufer, zog die Knie an und legte das Kinn darauf. Der Schnee roch nach kalter Süße, der Wind nach einem Versprechen von weiter weg. Während sie auf das Licht blickte, spürte sie eine Ruhe in sich, die sich nicht hinter Lautlosigkeit versteckte, sondern aus ihr hervorging. Eine Pause. Ein Schweben, ein kleines Wunder ohne Bühne. Sie dachte an all die Geschichten, die man sich über die Laterne erzählte. Von Menschen, die nicht zurückgekehrt waren, von Wegen, die im Winter verloren gingen. Und von der Idee, dass dieses Licht jemandem half, den Weg nach Hause zu finden. Der Gedanke ließ sie lächeln. Die Laterne blieb. Sie stand still auf dem Eis, als hätte sie alle Zeit der Welt. Dann, ohne Knistern, ohne Funken, ohne jeden Abschiedsgruß erlosch sie. Das Licht zog sich zusammen wie ein Atemzug, der beschlossen hat, heimzugehen. Die Dunkelheit war mild, sanft, fast tröstlich, als würde der Winter selbst sagen, das genügt für dieses Jahr. Die Frau blieb noch einen Moment sitzen. Dann stand sie auf und machte sich auf den Heimweg. Der Weg war derselbe, aber er fühlte sich verändert an, begleitet irgendwie. Eine Geschichte lief neben ihr her. Nicht aufdringlich, eher so, wie eine Katze beschließt, jemanden ein Stück des Weges mitzunehmen, weil es angenehm ist. Am Morgen danach sprach das ganze Dorf über die Laterne. Die Gerüchte waren wie jedes Jahr neu poliert. Die Frau hörte zu. Sie sagte nichts, denn sie brauchte keine Erklärung. Nicht in diesem Jahr. Denn in der Nacht, als das Licht über dem Eis gebrannt hatte, hatte sie etwas gespürt. Kein Unbehagen, kein Verlust, etwas Weiches, Warmes. Ein Gefühl, als würde jemand irgendwo immer noch den Weg nach Hause suchen. Und dass das Licht ihm geholfen hatte. Gerade lang genug.
Ja, eine schöne Geschichte über Warten, Hoffnung, Zuhause. Wenn du jetzt Weihnachten nach Hause fährst, ab wann fühlt sich zu Hause an? Gibt's dann, ist dann so ab Ortseingangsschild, fühlst du dich dann zu Hause? Oder gibt's einen Moment auf deiner Heimreise an Weihnachten, die zu Hause zu dir sagt?
Also ich würde schon sagen, dass natürlich, also es gibt so eine Kurve, die man abbiegen muss, wenn man zu dem Haus fährt, in dem ich aufgewachsen bin. Und ab dem Moment ist schon klar, okay, jetzt ist zu Hause so. Aber so im Kontext zu Weihnachten oder solchen Festlichkeiten ist es, glaube ich, eher so der Moment, wenn man morgens aufwacht und irgendwie die Familie schon so im Haus rumwuselt und man sich quasi aussuchen kann, mit wem man quatschen möchte oder mit wem auch gerade nicht. Ich bin jetzt nicht so der Morgenmensch. Aber ja, ich glaube, dass das tatsächlich, das bedeutet dann schon Heimat, wenn alle irgendwie da sind und irgendwie nicht viel zu tun haben, aber trotzdem irgendwas machen. Oder wie ist es bei dir?
Also ich habe immer, wenn ich nach Leipzig fahre, und dann kommt man ja irgendwann da so an 9, A14, das ist ja der Flughafen Leipzig und die Landebahn geht über die Autobahn drüber. Das ist immer schön, wenn man nach Hause ankommt und dann landet da ein Flugzeug, da weiß ich dann immer schon, so dauert nicht mehr lang. Und dann fahre ich Leipzig-Nord, alle, die auch aus dieser Ecke kommen oder diese Abfahrt kennen. Und dann fährt man dann runter und fährt dann eben so vom ja, aus nördlicher Richtung in die Stadt rein. Und da wir jetzt ja nun keine Bergstadt sind oder sowas, hast du wirklich so einen sehr weiten Horizontblick mit den Hochhäusern der Innenstadt, die dann gerade im Winter natürlich dann nochmal schön leuchten oder beleuchtet sind. Und das fühlt sich dann immer zu Hause an. Und ich komme immer als Letzter. Das heißt, die ganzen Kinder, Schwestern, Eltern sind dann schon da. Dann geht es auch schneller, sich zu Hause zu fühlen dort. Aber ich glaube, gerade Weihnachten ist es dann immer, also dieses Warten ist dann durch. Das ist dann irgendwie immer, man weiß dann, freuen sich die Leute über Geschenke oder freuen sie sich nicht? Muss man auch mal irgendwas umtauschen und nicht? Und dann hat man immer so diesen Relief irgendwann, dass man weiß, okay, die Kinder sind zufrieden, die Erwachsenen sind zufrieden, dann kann man sich dann den Glühwein anmachen. Und das ist dann so mein Weihnachtszuhause.
Ach, schön. Aber du bist auf jeden Fall, würdest du sagen, Weihnachtsmensch. Und kannst da dich gut reinfühlen.
Wir hatten ja in Dimmuborgir oder in Krampus, ich weiß nicht mehr, welche von beiden Folgen das war, wo wir über mein Weihnachten gesprochen haben, was ja kein christliches Weihnachten ist. Das heißt, es ist dann wirklich ja immer so ein Familienfest. Und das war die große Gelegenheit, alle auf einen Haufen zu sehen. Eher so ein bisschen sorgenfrei da sein und nichts gilt ab Weihnachten irgendwie. Das ist ja dann wie bis Weihnachten, bis Silvester. So diese Zeit zwischen den Jahren, als passiert da einfach nichts.
Ja, das kann ich verstehen. Doch, also ich finde den Familienaspekt, oder dass alle Zeit haben, ist natürlich, beziehungsweise ist ja auch ein Privileg so, aber bei mir kann ich mich auch glücklich sprechen, dass es oft so ist. Vor allem, weil man ja auch viele Teile der Familie das ganze Jahr über gar nicht wirklich sieht. Also ist bei mir mittlerweile so, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne. Ja, und das gibt mir tatsächlich auch sehr viel mehr als jeder Weihnachtskranz.
Gucken, ob man, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Aufnahme drauf ist. Ich habe gerade ein Geschenk bekommen von der Katze, nämlich ein kleines Spielzeug. Ich würde es einfach wegwerfen, damit sie woanders spielt, aber es wird dann wieder gebracht. Dieses Tier apportiert leider. Also es ist witzig, aber nicht, wenn man gerade aufnehmen möchte.
Das kann ich bestätigen.
So, jedenfalls, die erste Geschichte war eine fiktive Geschichte und jetzt kommt eine reale Geschichte über ein paar Männer, die Weihnachten nicht zu Hause waren, aber an einem, glaube ich, sehr interessanten Ort. Also viel Spaß mit unserer ersten realen Story des Tages. Es gibt historische Momente, deren Bedeutung man nicht in dem Augenblick begreift, in dem sie geschehen. Sie wirken nicht durch Lautstärke oder Dramatik, sondern durch die Klarheit, die sie hinterlassen. An einem Heiligabend im Jahr 1968, weit draußen im Mondorbit, erlebte die Menschheit einen solchen Moment. Apollo 8 war die erste bemannte Mission, die den Erdorbit verließ. Die erste Crew, die unseren Planeten wirklich hinter sich ließ. Die ersten Menschen, die die Rückseite des Mondes sahen. Eine Landschaft, die bis dahin nur aus Messwerten und Fotografien bestanden hatte. Kein Funkkontakt für lange Minuten, kein Blick zurück. Nur Gestein, Schatten und das Schwarz dahinter. Während Frank Borman, James Lovell und William Enders ihre vierte Mondumkreisung begannen, war die Welt unten unruhig. 1968 war ein Jahr der Brüche. Krieg, Proteste, politische Gewalt. Die Erde war laut, zerrissen und weit entfernt. Bevor die geplante Weihnachtsübertragung begann, geschah etwas, das in keiner Missionsplanung stand. Das Raumschiff glitt über die graue Kraterlandschaft, als am Horizont ein schmaler, farbiger Boden auftauchte. Blau, rund. Für einen Moment kaum zu glauben. Die Erde, halb im Licht, halb im Schatten. Kein Funkruf kündigte sie an. Keine Checkliste erwähnte sie. Sie war einfach da. Bill Enders sah sie als Erster.
Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty.
Oh mein Gott, schau dir dieses Bild da drüben an. Man hört Lovell lachen. Überrascht, fast erleichtert. Enders griff hastig zur Kamera.
Oh man, that's crazy.
gib mir schnell den Farbfilm, ja? Sekunden später entstand das Bild, das unter dem Namen Earthrise bekannt wurde. Die Erde über dem Mondhorizont, klein, verletzlich und zugleich vollständig. Kein Symbol, keine Absicht, nur ein Augenblick. Für die Astronauten war dieser Anblick kein Triumph. Er war ein Bruch. Sie waren weiter entfernt von der Erde als jeder Mensch zuvor und sahen sie plötzlich als Ganzes. Ohne Grenzen, ohne Markierungen, ohne Bedeutung außer der, die man ihr selbst gab. Als die Crew später ihre geplante Weihnachtsübertragung begann, hörten Millionen Menschen zu. Die Stimmen aus dem Mondorbit klangen ruhig, fast sachlich. Sie beschrieben die Krater, die Schatten, die Fremdheit des Ortes. Es klang nicht wie ein Bericht über einen Erfolg, eher wie der Versuch, Worte für etwas zu finden, das sich der Sprache entzieht. Lovell sagte:
"So, Frank, my thoughts were very similar. The vast loneliness up here on the moon is awe-inspiring, and it makes you realize just what you have back there on Earth."
Die gewaltige Einsamkeit hier ist ehrfurchtgebietend und sie lässt einen erkennen, was man dort unten auf der Erde eigentlich hat. Zum Ende der Übertragung las die Crew die ersten Zeilen der Genesis. Nicht als Predigt, sondern als eine Sprache, die groß genug schien für genau diesen Moment. Danach schloss Frank Borman mit Worten, die um die Welt gingen. Gute Nacht, viel Glück, frohe Weihnachten und Gott segne euch alle. Euch alle auf der guten Erde. Draußen, jenseits der dünnen Aluminiumhaut des Raumschiffes, ging die Erde im Schwarz. Ein Punkt aus Blau und Weiß, kein Ziel, kein Besitz, nur ein Ort. Für die drei Männer im Mondorbit war sie der einzige Platz, an den sie zurückkehren konnten. Für die Menschen unten wurde sie in dieser Nacht zu etwas, das man so noch nie gesehen hatte. Nicht als Bühne für Konflikte, sondern als gemeinsames Zuhause. Viele, die damals zuhörten, sprachen später von einem Moment, der sie still machte. Aus Erkenntnis. Dass alles, was uns trennt, auf diesem einen kleinen Lichtfleck geschieht. Und dass man ihn erst wirklich sieht, wenn man weit genug von ihm entfernt ist. Apollo 8 kehrte sicher zurück. Doch das Bild, das William Anders aufnahm, blieb. Kein Beweis für technische Überlegenheit, kein Siegeszeichen, sondern ein stiller Blick von außen. Ein Blick, der zeigte, wie klein unsere Welt ist und wie groß unsere Verantwortung für sie. Nicht nur an Weihnachten, sondern ganz generell gefragt, würdest du gerne mal von außen auf die Welt gucken wollen?
Safe. Also wenn ich das irgendwie die Möglichkeit dazu hätte und wüsste, dass es schon sicher wäre, so, und ich jetzt nicht damit, also ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann so möglich ist, außer du bist halt irgendwie in einem Raumfahrtunternehmen so und machst irgendwie, bist irgendwie da am Forschen oder was weiß ich. Aber das, ich stelle mir das so krass vor, weil, ja, es ist halt einfach alles total klein und irgendwie dann auch, man sieht ja, glaube ich, auch mit Wolken und so, sieht man wahrscheinlich auch von außen. Ich glaube, das ist richtig ihr Leben verändert. Katy Perry hat ja, glaube letztes Jahr die Möglichkeit dazu, oder war das dieses Jahr?
Stimmt, ich glaube, das war dieses Jahr, ne?
Ja, genau. Fand ich, ehrlich gesagt, sehr kritisch, dass sie das gemacht hat. Aber ich verstehe auch irgendwie die Lust dazu. Und wenn ich irgendwie superreich wäre und mich nicht für Klimaschutz interessieren würde und so einen Umgang mit Geld hätte wie sie, dann könnte ich das nachvollziehen können. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Und du?
Ich finde es super spannend, aber also eine Garantie hat man nie, dass es sehr sicher ist.
Gut, eigentlich ist Autofahren ja auch nicht sehr sicher, ne?
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt mit dem Auto, der Motor geht kaputt und ich bin an der A38 mitten im Nichts in Deutschland, dann kommt ja irgendwann ein Funktelefon, wo man anrufen kann, so ein SOS-Telefon. dann sagen kann, ich bin hier bei Kilometer XY, holt mich mal bitte ab. Aber im Weltall, wenn du so hinterm Mond bist.
Ja, okay, safe.
Und dann fällt der Funkkontakt aus, wenn der Mond im Weg ist. Und stell dir vor, dann geht's kaputt. Und dann schwebst du einfach da so im Nichts, völlig losgelöst von der Erde.
Wie hieß nochmal der Hund, der ins Weltall geschickt wurde?
Laika.
Laika. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es gibt auch übrigens, kurze Empfehlung, fantastisches Hörspiel von Patterson und Findus zu Weihnachten, wo es auch um Laika geht.
Ah.
Ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil die wurde ja nicht gefragt, ob sie da Lust drauf hat, zum Beispiel. Aber sie sitzt wahrscheinlich im Hundehimmel und ist the queen of everything, weil sie alles gesehen hat, was ein Hund sehen kann.
Ja. Ja, es gibt, da gibt es ja viele Tiere, die oben waren. Ich meine, dass auch, ich glaube, es gab auch mal Katzen im All. Und Ham, der Space Chimp. Also ein Äffchen war auch schon mal im Weltall.
Aber die sind nicht zurückgekommen wahrscheinlich, oder?
Ich habe mal von einer Katze letztens gelesen, die hat auf jeden Fall irgendwie überlebt. Und beim Space Chimp bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist man. Ja, wenn euch an Weihnachten langweilig ist, dann sucht mal nach Ham. Also H-A-M. Aber es war nicht Space Astro Chimp, haben sie ihn, glaube ich, genannt. Ich glaube, bei YouTube gab es zumindest vor ein paar Jahren mal eine kleine Doku über ihn. Ja, also ich glaube, trotz der Gefahren, ich würde es, glaube ich, trotzdem machen. Ich glaube, dir wird einfach so viel klar in dem Moment, dass man es gar nicht fassen kann. Also, dass man jetzt gar nicht sich überlegen könnte, was man da eigentlich so für Gedanken hat in dem Moment.
Mhm.
Das muss einen ja richtig, ich wollte sagen, in die Fresse hauen, ist aber sehr unweihnachtlich. Es muss einem wie ein großes Geschenk vorkommen, seine Heimat mal von außen zu sehen. Was aber auch sehr schön ist, von außen anzusehen, bin ich. Und deswegen lese ich jetzt noch eine Geschichte vor. Jetzt kommt meine. Ein Top-Übergang. Ich erinnere mich nicht an meinen ersten Tag. Vielleicht stand ich einfach irgendwann hier am Rand des alten Weges zwischen zwei Orten, die früher näher beieinander lagen. Damals kamen die Menschen zu Fuß. Sie trugen Taschen, Briefe, kleine Sorgen in den Manteltaschen. Man warf etwas in mich hinein und später holte jemand anderes es wieder heraus. So funktionierte die Welt. An einem Dezembermorgen kam ein Kind. Es war kleiner als ich und musste sich strecken, um den Schlitz zu erreichen. Der Umschlag war bunt, die Schrift ungleichmäßig. Bevor das Papier verschwand, blieb die Hand einen Moment liegen, zögernd, fast prüfend. Dann fiel der Brief hinein. Ich wusste nicht, was drauf stand, aber ich wusste, dass er wichtig war. In den Jahren danach kam das Kind immer wieder. Manchmal mit einem Umschlag, manchmal mit mehreren. Einmal roch das Papier nach Keks, ein anderes Mal nach kalten Fingern. Die Schrift wurde ordentlicher, die Umschläge schlichter. Irgendwann war es kein Wunschzettel mehr, sondern ein Brief. Sorgfältig gefaltet, länger, schwerer. Ich lernte, die Schritte zu erkennen. Er kam im Winter, fast immer im Dezember. Stand einen Moment still, warf den Brief ein, ging wieder. Ich wurde älter. Der Weg wurde leiser. Die Welt veränderte sich, ohne mich zu fragen. Eines Jahres kam er nicht allein. Ein Kind stand neben ihm, noch kleiner als er damals war. Sie sprachen leise. Dann half er, den Umschlag einzuwerfen. Die Hand des Kindes verschwand kurz im Schlitz, suchend, neugierig. Ich hörte das Papier fallen. Danach gingen sie zusammen zurück. So vergingen die Winter. Irgendwann hörte niemand mehr meine Klappe. Ich wurde nicht mehr gelehrt, niemand schloss mich auf. Ich war nicht mehr angeschlossen an irgendwas, das weiterführte. Ich wusste es nicht. Ich wurde es. Ein Behälter ohne Ziel. Und doch kam noch einmal ein Brief. Viele Jahre später. Der Weg war inzwischen schmal geworden, Gras wuchs dort, wo früher Schritte waren. Der Mann kam langsam, neben ihm ein Kind, das Fragen stellte. Er blieb vor mir stehen, lange. Danach kniete er sich hin, damit das Kind sehen konnte, wie man einen Brief einwirft. Der Umschlag war schlicht. Keine bunten Stifte, keine Zeichnungen, nur ein gefaltetes Blatt. Der Mann zögerte, dann ließ er los. Der Brief fiel hinein, legte sich auf die anderen, auf all das Papier, das nie angekommen war, auf all die Wünsche, Gedanken und Abschiede, die hier geblieben waren. Sie gingen, ohne sich umzudrehen. Ich stehe noch immer hier. Rost an den Kanten, Farbe, die sich löst. Ich halte nichts mehr weiter, ich schicke nichts fort. Aber ich bin nicht leer. Manchmal, im Dezember, liegt Schnee auf meinem Deckel. Lautlos, geduldig. Dann denke ich an all das, was Menschen mir anvertraut haben, obwohl sie wussten, dass niemand antworten würde. Vielleicht ist das genug. Vielleicht ist Loslassen genau das, etwas abzugeben, ohne zu erwarten, dass es zurückkommt. Ich bin kein funktionierender Briefkasten mehr, aber ich bin ein Ort geblieben. Und manchmal reicht das. Hast du als Kind dem Weihnachtsmann Briefe geschrieben?
Nee, also erstmal habe ich nicht an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich glaube, das war auch in der Folge, die Mobilie wird es wahrscheinlich gewesen sein, sondern ans Christkind. Aber dadurch, dass ich mit einem großen Bruder und auch großen Cousins aufgewachsen bin, wurde mir schnell der Glauben an das Christkind auch genommen.
War das böse Absicht oder war das einfach, weil es für die Größeren dann zu uncool war? Also wollten sie es dir versauen oder was? Versehentlich oder?
Ich glaube, also dadurch, dass wir nicht so einen riesigen Altersunterschied haben, war es, glaube ich, eher so ein bisschen, sie waren sich halt irgendwie gar nicht darüber bewusst, dass es halt irgendwo auch unfair mir gegenüber sein kann, dass sie quasi 2-3 Jahre länger daran glauben durften als ich. Aber ich habe es jetzt vorher auch tatsächlich, also halt so Wunschzettel, das war schon ein Ding irgendwie bei uns. Aber so richtig Brief eigentlich nie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das Christkind großartig interessiert, was ich dem zu erzählen habe. Hast du dem Christkind oder dem Weihnachtsmann bei dir ja?
Dem Weihnachtsmann, ja.
Briefe geschrieben.
Ja. Es war mal so, also mal waren es die Wunschzettel, die man geschickt hat, mal waren es normale Briefe. Es gibt ja heute noch diese Poststation des Weihnachtsmanns. Da gibt es eine Adresse, wo man Briefe hinschicken kann.
Stimmt, ja.
Und da sitzen ja dann wirklich Menschen, die dann, ich glaube, sie antworten sogar drauf.
Das ist verrückt.
Ist das nicht sogar eine Stadt, die Nordpol heißt? Ich glaube, es gibt so mehrere Weihnachtsmann-Postämter in Deutschland. Und wenn man jetzt so als Erwachsener von Wünschen hört von Kindern, die irgendwie deutlich bescheidener sind oder viel humanistischer sind, als ich möchte Power Ranger Action-Figuren haben, kommt man sich schon so ein bisschen blöd vor. Aber ja, man war ja ein Kind und man dachte, das liest wirklich dann der Weihnachtsmann und nicht Beate und Erika beim Käffchen in der Mittagspause im Weihnachtsmann-Postamt. Die finden es vielleicht ja auch niedlich, wenn ein kleiner Junge sich eine Power Rangers Action-Figur wünscht. Weiß ich nicht.
Ja, ich denke, ja. Das ist was, was die oft sehen, Beate und Erika.
Ja, wahrscheinlich.
Werden sie wahrscheinlich nicht an deinen Namen erinnern. Aber das muss ja auch nicht so sein.
Das stimmt. Aber dann wird man nie sagen können, also wenn ich dann später mal den Nobelpreis bekomme für alles, der Alles-Nobelpreis, dann werden die ja nicht sagen, schon als Kind schrieb er Brief an den Weihnachtsmann, in denen er sich den Weltfrieden wünschte. Und das ist dann so ein bisschen schade. Ich habe verpasst, coole Reden auf mich haben zu können, weil ich mir irgendwie als Kind so uneigennützige Sachen gewünscht habe. Nein, ich wollte irgendwas von den Power Rangers oder irgendwas mit Dinosauriern. Vielleicht kriege ich also einfach den Dinosaurier-Nobelpreis als Botschafter der Dinosaurier. Das wäre cool. Das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Ja?
Ich schreibe es dem Weihnachtsmann einen Brief. Ich wünsche mir den Dinosaurier-Nobelpreis für mich selber.
Liebe Beate, liebe Erika.
Aber schickst du generell noch Briefe?
Was heißt schicken? Also, kurzer Side-Fact über mich. Ich finde es total toll, Leuten irgendwie mal ab und zu einen Brief zu schreiben. Es muss gar nicht so dramatisch irgendwie positiv irgendwie ein Liebesbrief oder irgendwie auch so ein klärender Brief sein, aber ich finde es manchmal irgendwie ganz schön, wenn man so einfach so, ja, so eine Aufmerksamkeit, dass die Person wusste, dass ich mich hingesetzt habe und das aufgeschrieben habe. Das mache ich schon ab und zu, eine Zeit lang mehr, aktuell nicht so doll, aber so richtig mit losschicken, tatsächlich nie. Also habe ich, glaube ich, auch Ich hatte jetzt irgendwie keine Brieffreundinnenschaften oder so in meiner Kindheit. Von daher habe ich das, glaube ich, sogar noch nie gemacht. Hast du schon mal eine Brieffreundinnschaft geführt?
Nicht im klassischen Sinne. Ich hatte in der Schule mit einer Freundin ein Buch, hat mir so eine Kladde, ne, so ein kleines A5-Heft.
Oh, das ist auch cool.
Und da haben wir dann immer, ja. Das war jetzt auch nicht Tagebuch, sondern aber auch keine Briefe, sondern einfach so ein bisschen, man schreibt irgendwas rein, man fragt vielleicht mal was. Ja, dann hast du es dann immer einen Tag bei dir, dann am nächsten Tag in der Schule gibst du es dann zurück und dann antwortet sie. Und dann, wenn jemand von uns im Urlaub war, hat das dann immer mitgenommen. Dann konnte sie die Postkarte ja auch da ins Buch reinkleben und sowas. Also einfach so ein, ja, so WhatsApp, aber auf Papier quasi.
Das ist so cool.
Das hat Spaß gemacht.
Ja, bring das Buch back, wirklich.
Ich habe, glaube ich, sogar noch Bücher hier. Nicht diese Originalbücher von damals, aber ich habe so leere Kladden auch hier rumliegen. Ich immer denke so, ich will mal dann anfangen, wenn man in so einem Meeting sitzt, voll unromantisch gerade, das zu erwähnen, aber in so einem Meeting sitzt und denke so, ich schreibe das auf. So, ich schreibe dann trotzdem immer so einfach in Word auf, so meine Notizen, weil ich die dann auch wieder wegstreichen kann und ich verplemper nichts.
Ja.
Aber ich habe noch so Notizbücher und ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht fange ich also wieder damit an, Buch zu schreiben. Das klingt auch falsch. Ich meine das ja nicht, ich schreibe jetzt ja keinen Roman, aber...
Sag das so und dann machst du so...
Ich schreibe ein Buch, Leute. Und dann kriege ich den Literaturnobelpreis. Habe ich schon drei, den Alles-Nobelpreis, den Dino-Nobelpreis und den Literatur-Nobelpreis. Das reicht mir eigentlich auch schon an Nobelpreisen. Manche haben gar keinen, ich habe drei. Apropos, eigentlich sind ja aller guten Dinge drei, heute aber vier. Ich habe heute richtig Übergänge drauf. Aber wir wollen ja noch eine reale Story von dir hören.
Ja.
Dein Weihnachtsgeschenk an alle, die uns hören. Und auch an denen, die uns nicht hören, die wissen gar nicht, dass sie ein Geschenk hier liegen haben, weil sie damit beschäftigt sind, Erika und Beate einen Brief zu schreiben, dass sie eine Actionfigur haben wollen. Das schneide ich raus.
Ich fand das witzig. Das ist es gibt Winter, die einfach Winter sind. Tage, die kommen und gehen. Schnee, der fällt und wieder verschwindet. Kälte, an die man sich gewöhnt. Und dann gibt es jene seltenen Nächte, in denen etwas geschieht, das die Welt für einen Moment aus der Gewohnheit hebt. Im Winter der Jahre 1882 und 1883 sahen Menschen in vielen Regionen Europas und Nordamerikas einen Himmel, der nicht mehr der vertraute war. Er war nicht dunkel, nicht blau und nicht sternenklar. Er war rot, tiefrot. So gleichmäßig, dass manche glaubten, in der Ferne müsse ein großes Feuer brennen. Zeitungen berichteten davon fast zeitgleich. Menschen unterbrachen ihre Arbeit, traten aus Häusern und Werkstätten, blieben auf Straßen und Feldern stehen. Sie sahen nach oben, lange, schweigend. Niemand wusste, was geschah. Der Himmel schimmerte, als würde er von innen heraus leuchten. Kein Flackern, kein Tanzen, kein hastiges Spiel von Farben. Nur ein ruhiger, warmer Schein über einer kalten Welt. Heute wissen wir, dass es rote Polarlichter waren. Ein seltenes Phänomen, ausgelöst durch einen starken Sonnensturm. Doch in jener Nacht wusste das niemand. Und vielleicht war genau das der Grund, warum sie sich so tief eingeprägt hat. Denn die Welt war damals dunkel. Keine Straßenlaternen, kaum künstliches Licht, keine erleuchteten Fassaden. Wenn der Himmel Farbe annahm, dann über allem. Über Dörfern, über Feldern, über Flüssen und Hügeln. Es gab kein Entkommen vor diesem Anblick und keinen Grund, es zu versuchen. Manche hielten den roten Himmel für ein Omen, andere für ein Geschenk. Viele standen einfach nur da, die Gespräche verstummten. Köpfe legten sich in den Nacken. Für einen Moment schien es, als hätte die Welt beschlossen, sich selbst zu zeigen. Nicht erklärend, nicht tröstend, einfach anders. Berichte aus dieser Zeit sprechen von einer Stille, die sich ausbreitete, sobald man nach oben sah. Von einem Licht, das so gleichmäßig war, dass es eher an eine Morgenröte erinnerte als an ein Nordlicht. Von dem Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, ohne zu wissen, wovon genau. Ob dieses Leuchten an Weihnachten selbst erschien oder in den Tagen davor oder danach, lässt sich heute nicht überall belegen. Doch die Stimmung, die die Menschen beschrieben, ist dieselbe. Ein tiefer Winter, ein unerwartetes Licht und ein Augenblick, der so ungewöhnlich war, dass man ihn festhielt. In Tagebüchern, Briefen und Zeitungen. Wenn man diese Texte heute liest, fällt auf, wie zurückhaltend sie sind. Keine großen Worte, keine dramatischen Deutungen. Oft nur ein einfacher Satz. Der Himmel war anders. Vielleicht liegt genau darin die Kraft dieses Moments. Dass er nicht erklärt werden musste, dass niemand versuchte, ihn sofort einzuordnen. Dass Menschen einfach innehielten und akzeptierten, dass die Welt größer ist als das, was man von ihr kennt. Ein rotes Leuchten über verschneiten Feldern. Ein stiller Schein über dunklen Dörfern. Ein Himmel, der für eine Nacht zeigte, dass er nicht nur Kulisse ist, sondern Teil der Geschichte. Und vielleicht war das das eigentliche Geschenk dieses Winters. Ein Augenblick reinen Staunens, in dem die Welt nichts wollte, nichts forderte und einfach nur da war. Also da muss ich wirklich sagen, da geht mir so viel in mir auf, wenn es um Nordlichter und solche Himmelsbilder geht. Es gibt ja also mehrere Phänomene. Einmal Nordlichter würde ich schon als so ein Phänomen einordnen, aber gleich auch zum Beispiel mit so Sonnenfinsternis oder so, wo halt die Leute, egal was man macht, so man hat irgendwie schon das Bedürfnis, sich das anzuschauen und das nicht zu verpassen. Kannst du dich daran irgendwas erinnern, was für dich prägend war?
Es gab 2001, 2 oder 2000, auf jeden Fall lange, lange her, da gab es die Sonnenfinsternis, so eine große Sonnenfinsternis, die man von Strehla aus sehen konnte. Warum sage ich Strehla? Weil da war das Ferienlager, an dem ich war, zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis. Und das weiß ich noch, als Kind war dann in der Mickey Mouse und was es halt so für Zeitungen gab, das hat immer so coole Brillen gehabt, um halt die Sonnenfinsternis anzugucken. Oder Sonnenbrillen, weil man sollte ja nicht reingucken in die Sonnenfinsternis, weil dann durch die, was war das, dadurch, dass dann der Mond quasi davor steht und der Schatten so fällt, dass dann der Rand so stark leuchtet, dass du blind wirst, was es da für Gruselgeschichten gab. Mhm. Dann gab es dann ein paar Kinder, die hatten dann eben keine Sonnenfinsternisbrillen aus der Mickey Mouse dabei oder auch sonst nichts, was man sich so vor die Augen hätte machen können. Die waren dann voll traurig, aber ich konnte die Sonnenfinsternis angucken. Polarlichter habe ich noch nie gesehen, das würde ich gerne. Die gibt es jetzt auch über Deutschland irgendwie, also Nordlichter, ich weiß gar nicht mehr. Also das Phänomen gibt es jetzt auch mittlerweile in Deutschland, gefühlt seit ein paar Jahren. Aber das ist nicht real. Wenn, dann würde ich schon die OG-Lichter sehen wollen in Skandinavien. Und Monde, das jetzt auch mal, ich kann immer sehr schlecht schlafen bei Vollmond, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie gefühlt gerade alle zwei Wochen ist, oh, jetzt ist Supermond, dann ist Blutmond, dann ist Superblutmond. Und ich bin so, ist auch einfach mal gut. So, vielleicht kommt auch immer näher und stürzt bald auf die Erde und es merkt keiner, weil die ganze Zeit heißt immer nur Supermond und Superblutmond. Das finde ich, dass der Mond so ist, so catching, hier fishing for compliments aktuell irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es öfter als sonst oder es wird öfter thematisiert, dass ständig Blutmond oder irgendein Mond ist. Mhm. Also ich mag den Mond an sich, aber es nervt, wenn er jetzt irgendwie ständig so, er hat so ein erfolgreiches Konzept gehabt vor ein paar Jahren. Dachte ich, wie kann ich jetzt richtig ausschlachten? Das ist jetzt noch mehr Supermond.
Der Mond hat sich das selber ausgedacht.
Ja, ich glaube schon, dass er eigentlich eine Raumstation ist. Achso, nee, falscher Podcast. Wir sind ja gar nicht. Nein, also vielleicht fällt es mir nur einfach nur auf, dass es jetzt öfter ist, aber ich habe auch letztens einen Comic gelesen, wo es auch darum ging, dass der Mond jetzt irgendwie ständig neue Supermond, dann ist er mal rot und dann ist er riesig und das. Und vielleicht nehme ich es einfach nur mehr wahr, dass es ständig im Internet und in Zeitungen steht. Oder es ist wirklich mehr geworden, dass der Mond sich so präsentiert. Das weiß ich nicht. Aber genau, jetzt habe ich ja hier drei Dinger genannt. Sonne, Mond und Polarlichter. Wie ist dein Phänomene-Ranking?
Mein Phänomene-Ranking?
Ja, und was hast du davon gesehen? Was findest du cool? Was nervt dich? Findest du auch, dass der Mond voll Kommerz geworden ist? Solche Sachen.
Okay, davon distanziere ich mich kurz. Aber ich kann kurz flexen. Ich habe schon Nordlichter gesehen in Norwegen und eventuell sehe ich sie sogar in den nächsten Wochen nochmal. Ich bin wirklich auch absolut kein gläubiger Mensch, aber da habe ich wirklich kurz einen Moment gedacht, wo ich dachte, krass, das ist so magisch. Das ja sagen alle und ja, ich weiß, ich sage oft, dass ich in Norwegen war, aber das ist wirklich schon, das ist so eine andere Art von natürlichen Ereignissen, die, ich weiß nicht, man, in dem Moment bin ich auch gar nicht davon ausgegangen, dass das gerade echt sein kann. Das, irgendwie finde ich das total krass und überwältigend. Sonnenfinsternis gab es doch, wahrscheinlich war das die nicht so groß dann wie die 2001 oder wie du sagtest, aber vor, ich glaube so 2014 oder so, da gab es auch eine Sonnenfinsternis, meine ich. Und das war auch irgendwie so ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das, was das, das hat wahrscheinlich keine Auswirkungen auf gar nichts. Aber ja, ich wünsche mir mehr Sonnenfinsternis in meinem Leben. Ich möchte mehr solche krassen Ereignisse. Der Mond kann mal weniger Kommerz sein und ein bisschen mehr vor der Sonne rumspringen, würde ich sagen. Das war's schon mit unseren Geschichten für die Folge, ne?
Ja, aber ich wollte noch kurz zu einem Wort.
Nein, mach.
Ein Wort, das in deiner letzten Story gefallen ist, Omen.
Das ist die Mehrzahl von Oma?
Ja, genau. Warum macht man das nicht? Und wie geht's deinen Omen? Ab heute offiziell bei Radio Obscura, die Mehrzahl von Omas ist Omen. Ich glaube, wir werden nie wieder über unsere Omen sprechen. Aber wenn wir mal über unsere Omen sprechen, weil ich habe ja keine Omen mehr.
Gar keine mehr?
Ich habe gar keine Omen mehr. Meine Mutter ist jetzt aufgestiegen in den Kreis der Omen, dadurch, dass ja meine Schwestern Kinder haben. Doch, nee, mir gefällt das. Weihnachtsgeschenk von Radio Obscura an die Welt, Omen als Mehrzahl von Omas. Schön. Grüßt eure Omen von uns. Und wenn ihr sie schon grüßt, dann fühlt euch auch gegrüßt von uns, denn wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Falls ihr feiert. Und wenn nicht, wünschen wir euch einfach nur ein paar schöne, hoffentlich freie Tage. Und wenn ihr arbeiten müsst, dann genießt trotzdem die Tage. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Schnee und eine angenehme Zeit bis nächste Woche, wenn wir uns dann schon wieder hören vor Silvester. In dem Sinne, ja, habt eine gute Zeit. Wir sind bei euch. Und nun, was ist eigentlich aus den Kreaturen geworden, von denen wir am Anfang gesprochen haben? Man erzählt sich, dass die beiden seltsamen Kreaturen, die man manchmal für Podcaster hält, nie lange bleiben. Sie kommen, wenn der Winter tief genug ist, wenn Geschichten sich wie Raureif an Zweigen sammeln und verschwinden wieder, sobald das letzte Wort gesprochen ist. Und so ist es auch dieses Mal.
Die Nacht ist frisch und klar, der Schnee knirscht weich unter den Schritten und irgendwo im Wald blinkt eine einzelne Lichterkette, die niemand aufgehängt hat. Die beiden Gestalten, die eine etwas schneller, die andere immer einen halben Schritt versetzt, ziehen ihre Kopfhörer über die Ohren wie Schaltiere, die ihren Panzer wiederfinden. Ihre Stimmen legen sich langsam zurück in den frostigen Atem der Bäume, als hätten sie nie ganz hier dazugehört und wären doch genau am richtigen Ort gewesen.
Zwischen den Tannen öffnet sich ein dunkler Spalt im Fels. Kein echtes Tor, kein sichtbarer Eingang, nur eine Stelle, an der die Schatten etwas dichter stehen und der Schnee sich ein Stück glatter legt. Dorthin gehen die beiden. Sie ducken sich leicht, verschwinden zwischen den Linien aus kaltem Stein, ihre Schritte werden leiser, bis nur noch ein fernes Rascheln übrig bleibt, das nach Mikrofonkabeln und Winterluft klingt.
Man sagt, die Höhle sei voller Geschichten, dass dort Sätze ruhen wie schlafende Tiere und erst wieder aufwachen, wenn jemand sie ruft. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Aber eins ist sicher, wenn der Winter wiederkommt, wenn die Nächte länger werden und irgendwo ein leises Knistern entsteht, dann tauchen diese beiden Wesen wieder auf und sie bringen neue Geschichten mit, frisch aus der Dunkelheit, warm wie Atem auf kaltem Glas.
Für dieses Jahr aber schließen sie die Höhle hinter sich. Die Welt draußen wird still, der Wald atmet tief ein. Und irgendwo drinnen im warmen Dunkel rollen die beiden Kreaturen ihre Mikrofonkabel zusammen, nicken sich zufrieden zu und legen sich zur Ruhe. Bis zum nächsten Winter.
Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann fahrt Schlitten, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt rotnasig.
Bleibt Plätzchen.
Bleibt in warmen Socken.
Und Radio aus.
Thank you. so abducted and